aufgrund der MS und dieser Erkenntnis, was alles im Leben passieren kann, was wir nicht auf dem Schirm haben, habe ich mich halt auch einfach getraut, mich beruflich, zumindest Stand heute, ja, zum Zustand zu bringen, wo ich echt sage, boah, ich möchte wirklich, dass das so bleibt. Ich bin total zufrieden. Zum ersten Mal in meinem Leben, seitdem ich das umgesetzt habe, stehe ich morgens auf und ich freue mich halt einfach mega, ne?
Hallo und herzlich willkommen zum Empathieschenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Julia zu. Sie erzählt von ihrer Diagnose Multiple Sklerose und wie sie trotzdem oder gerade deswegen ein glückliches Leben führt. Die Diagnose gab ihr Klarheit und Ausrichtung. Nach der Akzeptanz begann sie Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen und hat gelernt, darauf zu achten, dass es ihr gut geht. Aus ihrer Perspektive wurde sie mit dem Bewusstsein für das Leben und den Sinn dessen beschenkt. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du heute beim Podcast Empathieschenker bist. Und wie immer am Anfang stelle ich auch dir die Frage: Womit bist du da? Was ist dein Thema, das dich bewegt, womit du gerne gehört werden möchtest? Und ja.
Ja, hallo erstmal, Sebastian. Ich freue mich total, dass ich bei dir sein kann. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, hier über mein Thema zu sprechen und vor allem mit dir über mein Thema zu sprechen. Und was ist mein Thema? Ich möchte heute gerne mit dir darüber sprechen, oder mir geht es darum, dass das Leben eines Menschen nicht vorbei sein muss, wenn man eine schwere Krankheitsdiagnose bekommt. Und in meinem Fall, ich bin auch persönlich betroffen, geht es um die Multiple Sklerose. Ja. Also ich möchte heute eine Lanze dafür brechen, dass es trotz einer chronischen Erkrankung wie der Multiple Sklerose durchaus möglich ist, ein glückliches und auch erfülltes Leben zu führen.
Ah, okay, dein Thema ist also trotz einer schweren gesundheitlichen Diagnose kann man ein glückliches Leben führen.
Genau. Und vielleicht, wenn ich ergänzen darf, vielleicht, ich habe jetzt ja auch gerade trotz gesagt, ne, vielleicht nicht nur trotz, sondern vielleicht sogar das ein oder andere Mal wegen. Also so ist es jedenfalls bei mir gewesen.
So gerade deswegen, meinst du?
Genau.
Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt.
Ja. Ja, genau. Vielleicht erzähle ich erstmal ein bisschen was zu mir. Und
du magst.
Kommen dann auch zu meiner Diagnose. Also es ist so, ich habe bis 2013 Biologie studiert, beziehungsweise in Neurobiologie dann auch promoviert und habe direkt im Anschluss dann eine Ausbildung zur psychologischen Beraterin und systemischen Coach gemacht. Und 2017, also ich überspringe jetzt mal ganz viele Stationen, die dazwischen waren, beruflich gesehen, weil das, glaube ich, heute nicht von Relevanz ist. 2017 im Sommer habe ich dann nach einem ziemlich langen Diagnoseweg, muss ich sagen, nämlich insgesamt 8 Jahren, in denen ich von Arzt zu Arzt tatsächlich gegangen bin und auch in unterschiedlichen Städten war und leider aber bis dahin nicht die Ernsthaftigkeit genossen habe oder einfach insgesamt mit meinen Symptomen und auch teilweise schon mit Bildgebung nicht ernst genommen wurde, habe ich 2017 dann im Krankenhaus aufgrund einer schweren Symptomatik dann die Diagnose MS bekommen. Tatsächlich zufälligerweise war das morgen vor 6 Jahren dann. Mhm. Das war im Juni 2017. Da war natürlich, das hat mir natürlich schon, obwohl ich es irgendwo schon geahnt habe über die Jahre, war das natürlich schon ein Schlag ins Gesicht. Beziehungsweise es hat mir einfach den Boden wirklich unter den Füßen weggezogen. Ne? Also das, ich weiß nicht, ob du so diese Situation, ne, wo man so eine total krasse Nachricht bekommt, ob du die auch erfahren hast. Ich denke mal ja. Also ich glaube, viele Menschen kennen das. Weißt du, wenn alles so um dich herum irgendwie so dumpf wird und auch einfach nicht mehr wichtig ist irgendwie in dem Moment.
Jetzt nicht so persönlich von der eigenen Betroffenheit, aber ich habe einen Anruf aus der Reha mal bekommen, dass mein Vater verstorben ist mit dem Herzinfarkt. Das war so ein Gefühl.
Ja. Genau. Und Ja, das war dann erstmal so der, bei mir war es auch ein Anruf, genau, der Anruf, weil es war so, dass ich hatte Resturlaub aus einer Arbeitsstelle, ich habe meine Arbeitsstelle gewechselt und ich hatte noch Resturlaub und in diesem Resturlaub kam ich ins Krankenhaus. Mhm. Und 3 Tage, bevor ich meine neue Arbeitsstelle dann angefangen hatte, bekam ich dann den Anruf aus dem Krankenhaus, weil einfach die Diagnostik, die Liquordiagnostik im Labor, die hatte noch so lange gedauert, dass sie mich dann schon mal nach Hause geschickt hatten, nach den ersten Tagen. Und ja, mich dann am Freitag angerufen haben und damit war ich dann auch erstmal sozusagen allein, ne? Weil ich hatte keinen behandelnden Arzt. Es ist ja überall schwierig, einen Facharzttermin zu bekommen. Ne? Ich habe dann auch am Telefon natürlich noch gefragt, ja, was mache ich denn jetzt mit der Diagnose? Also wirklich, was soll ich tun? Also das war meine behandelnde Ärztin da aus dem Krankenhaus und sie ist die Fachfrau. Ne? Also sie muss mir ja jetzt sagen, gibt's Medikamente, die ich nehmen soll, zu welchem Arzt kann ich jetzt gehen, muss ich zu ihr gehen oder was auch immer. Und ja, das war auch nicht schön, weil ich bin da einfach komplett alleingelassen worden mit dem Satz, ja, holen Sie sich einen Termin bei einem niedergelassenen Neurologen aufgelegt. So, und dann sitzt du da und also bevor ich dann in Aktionismus verfalle, sprich alle Neurologen dann in der jeweiligen Stadt, wo du wohnst und drumherum abtelefoniere, musste ich natürlich dann auch erstmal verdauen, was ich da jetzt gerade gehört habe und was jetzt einfach eine Tatsache ist, ne? Ja. Genau, wie gesagt, ich war ja schon für mich so ein bisschen vorgewarnt, weil eben durch meinen neurobiologischen Hintergrund und diese vielen Symptomatiken, die ich ja nun schon mitgebracht hatte und ich hatte auch schon MRT-Bilder, die 2 Jahre alt waren, also sprach einfach unfassbar viel dafür, dass ich MS habe. Und ich bin aber bis dahin nie vollständig untersucht worden, aus unterschiedlichsten Gründen. Ja, und trotzdem ich vorgewarnt war, mehr oder weniger, war das schon ziemlich heftig. Und das ist keine schöne Diagnose. Und ich möchte auch die Erkrankung an sich überhaupt in keinster Weise runterspielen oder verharmlosen jetzt hier, wenn wir sprechen. Auf gar keinen Fall. Das ist eine schwerwiegende, schlimme Erkrankung. Also es ist ja so. Multiple Sklerose ist ja eine Autoimmunerkrankung, ist chronisch entzündlich und betrifft das zentrale Nervensystem. Das heißt, dein Gehirn und dein Rückenmark kann betroffen sein an den unterschiedlichsten Stellen. Das ist auch bei jedem ganz individuell. Und Autoimmun bedeutet ja, dass Teile unseres körpereigenen Immunsystems im Fall der Multiple Sklerose dann bestimmte Teile der Nervenbahn angreifen und auch ja, zerstören zum Teil. Und dadurch kommen dann unterschiedliche Symptomatiken zum Tragen. Da das so vielfältige Stellen im Körper oder im zentralen Nervensystem betreffen kann, sind auch die Symptome super individuell. Ich kenne ja mittlerweile wirklich viele, viele MS-PatientInnen. Und ich kenne niemanden, der das exakt selbe symptomatische Bild mitbringt. Also jeder hat da irgendwie dann doch noch was anderes. Und auch in der Ausprägung, ne? Und MS heißt ja auch oder wird ja auch die Krankheit mit den 1000 Gesichtern genannt. Und das kommt aufgrund dieser vielfältigen Symptomatik zustande. Genau.
Ja, und ja, ich habe von dir verstanden, du hast dann den Anruf bekommen, dass du mit der MS-Diagnose, dann wurde aufgelegt, dann standst du erstmal alleine da. Wahrscheinlich, ich stelle mir vor, jetzt ist das erstmal so ein Duff-Gefühl. Also ich kann es mit dem Wort beschreiben irgendwie gerade. Und du sagtest, dann hast du dich alleine gelassen gefühlt und wahrscheinlich erstmal auch so, ich stelle mir das auch niedergeschlagen vor, bis man dann erstmal wieder in den Handlungsraum für sich kommt.
Ja, genau so war es auch. Tatsächlich, wenn ich mich jetzt zu sehr da wieder reindenken oder auch gleichzeitig dann fühlen würde, also ich merke es halt auch schon, es ist halt auch schon beklemmt, ne? Und diese Beklemmung, ja, die will sich so ihren Weg wieder bahnen oder mal dann wieder zurückkommen. Also es war einfach genau das. Es war einfach super heftig. Und gleichzeitig ist was total Spannendes passiert. Was ich auch wirklich währenddessen dann, oder was heißt gleichzeitig, wahrscheinlich ja schon versetzt, ne? Aber so relativ schnell. Ich saß halt noch an dem Tisch. Es war derselbe Tisch, an dem ich jetzt sitze. Saß am Tisch, hatte das Telefon auf dem Tisch liegen und habe gemerkt so, okay, krass, das ist richtig, richtig schlimm jetzt gerade. Und ich freue mich natürlich in keinster Weise darüber. Und gleichzeitig habe ich jetzt endlich eine Diagnose. Also ich weiß nicht nur, was ich habe und kann dementsprechend dann handeln. ich habe es auch einfach schwarz auf weiß und muss mir nicht eben wie die ganzen Jahre davor mehr oder weniger anhören, dass ich halt mir das einbilde. Mhm. Und das war halt gleichzeitig total erleichternd auch. Also das war wirklich so beides dann zur selben Zeit und das hat mir dann aber auch echt für die weitere Zeit wirklich dann auch wieder Auftrieb und Kraft auch gegeben.
Also einerseits der Schock und die Gewissheit und einhergehend mit dieser Klarheit, jetzt weiß ich, was ich habe und genau. Damit kann ich mir eine Ausrichtung geben und weiß, was ich tun kann, um gut für mich zu sorgen.
Genau, genau. Und genau das ist dann halt auch einfach in der nächsten Zeit passiert, ne? Also ich habe glücklicherweise, dafür bin ich auch so dankbar, also ich habe einen ganz tollen Freundeskreis, ganz toll, also Freundes- und Familienkreis, super die Unterstützung auch erfahren. Das heißt, ich war nicht allein insgesamt, ne? Ich meine, natürlich, ich habe die Erkrankung, aber ich wusste, ne, wenn ich nicht mehr kann oder wenn ich einfach jemanden brauche zum Reden oder auch vielleicht einfach nur zum Zusammensein, dann werde ich aufgefangen. So. Und das ist natürlich total wertvoll. Und das hat mich auch ganz viel so durch die Zeit getragen, bis heute ja. Ne? Also ich meine, in jedem Lebensbereich. Aber natürlich, wenn du dann solche schlimmen Nachrichten bekommst, merkst du es ja noch mal viel mehr, wie du dich dann auf dein Umfeld verlassen kannst, wenn du das denn dann kannst. Ja. Und so gestärkt, sag ich mal, an den Seitenlinien, habe ich dann einfach in der nächsten Zeit geguckt, okay, ich stelle mich jetzt auf. Also ich muss mich jetzt medizinisch gut aufstellen. Das heißt, ich brauche einen Neurologen, eine Neurologin an meiner Seite, wo es passt, die mich ernst nimmt, die auf dem aktuellen Stand der Forschung ist und die auf meine individuellen Patientenbedürfnisse eingeht. So, das war natürlich ein super weiter Weg. Also ganz ehrlich, das hat über Jahre gedauert, bis ich da wirklich auch jemanden gefunden hatte, wo es passt. Und das ist auch eigentlich ein Prozess, der nie wirklich abgeschlossen ist. So, aber gut, das habe ich ins Laufen gebracht, weil ich brauchte ja nun auch, also ich habe mich dann ja selbst informiert, so gibt es medikamentöse Therapien, gibt es ergänzende Therapieformen. Und es ist bei der MS ja so, du hast eine es gibt verlaufsmodifizierende Medikamente. Das heißt, die Erkrankung, denn MS ist ja bisher nicht heilbar, die Erkrankung letztendlich verlangsamt oder vielleicht sogar zum Stillstand bringt. Denn, und das ist eine gute Nachricht, die Multiple Sklerose ist ja keine Erkrankung, die deine Lebenszeit verkürzt. Und das ist ja auch, also das kam mir dann auch so ein paar Tage später, wo ich dachte, natürlich, ne, ich hätte mir doch niemals ausgesucht, so eine Erkrankung zu bekommen, aber wie dankbar ich war und auch bin, dass das eben nichts ist, was meine Lebenszeit verkürzt. Also das heißt, verlaufsmodifizierende Medikation oder Therapieform gibt es und dann gibt es noch eine sogenannte Schubtherapie und das bedeutet, also bei der MS ist es ja so, dass du regelmäßig, insbesondere so in den ersten Jahren, Schübe bekommen kannst. Das sind dann akute Entzündungszeiträume, sag ich mal, wo dann dein Immunsystem oder Teile des Immunsystems wirklich gerade am Angreifen sind. Und diese Schübe sind dann aber zeitlich begrenzt. Ne? Und die behandelt man dann auch, wenn sie akut da sind, damit die dann einfach früher aufhören. Und dann gibt es natürlich auch noch eine symptomatische Therapie. Also das kann ja ganz viel sein, weil, wie gesagt, auch die Symptomatik ja super vielfältig ist. Von sichtbaren Symptomen, wie zum Beispiel, das ist ja so der Klassiker, der, glaube ich, auch, wenn man von MS was gehört hat, so ganz schnell in den Kopf kommt, so diese Gangschwierigkeiten, die man haben kann. Und es gibt unfassbar viele unsichtbare Symptome. Also Sehnerventzündung, das heißt, du kannst nicht mehr richtig gucken auf einem oder beiden Augen, Schmerzen, chronische Schmerzen, Blasenentleerungsstörungen, Schlafstörungen. Ich könnte jetzt so viel aufzählen. Das ist Fatigue, ganz, ganz, ganz großes Thema. Fatigue ist jetzt ja auch im Zusammenhang mit Long-Covid ist jetzt das ja auch für viele Leute dann doch eher ein greifbarer
Begriff. Ist das dann dieses Müdigkeitsthema?
Also ich würde eher sagen chronische Erschöpfung. Genau, weil Müdigkeit, das reicht nicht aus. Ne? Das ist wirklich wirklich richtige Erschöpfung, genau. Und Konzentrationsstörung, alles Mögliche.
Ja. So. Das heißt ja im Grunde, du hast gerade gesagt, mit deiner Diagnose Multiple Sklerose es ist nicht lebensverkürzend. Gleichzeitig, wenn dann die Schübe kommen und die Angriffe kommen, dann kann es die Lebensqualität oder Fähigkeit einschränken.
Genau, und was bei der MS eben auch noch so ein Faktor ist, du kannst, also es kann dir niemand sagen, was passieren wird. So, also ich kann von keinem Experten, Expertin der Welt werde ich eine wirklich, ja, treffende Prognose bekommen, wann, was, in welcher Form, in welcher Ausprägung passiert, ja, oder ob vielleicht auch gar nichts mehr passiert, gibt es nicht. Also das ist so diese totale Unsicherheit, die, wenn man es genau nimmt, uns ja, ob wir nun chronische Erkrankung haben oder nicht, unser Leben lang eigentlich begleitet. Ne? Die ist einem nur nicht bewusst.
Ich stimme dir zu. Du hast ja gerade selber gesehen, ich sitze hier mit einer Verletzung. Ich hatte im April den Fahrradunfall und hätte ohne Helm jetzt auch kognitive Einschränkungen haben können.
Ja.
So ist nur meine Schulter, sage ich jetzt mal, operiert werden worden. Also Glück gehabt. Und das hat mir auch sehr schnell gezeigt, ups, das hätte jetzt auch ein anderes Ende nehmen können. Und da habe ich das erste Mal Dankbarkeit gefühlt und nicht nur gedacht.
Ja, das hast du total schön gesagt, finde ich. Ne? Also das ist ein krasser Unterschied. Und ich finde, man kann ja auch oft gar nichts dafür, dass man dann vielleicht sowas nicht direkt fühlt, sondern aber immerhin so dran denkt und es wahrnimmt und dem Aufmerksamkeit schenkt, jetzt gerade Dankbarkeit für bestimmte Dinge im Leben. Aber wenn so bestimmte Momente kommen, und die hat halt vielleicht auch nicht unbedingt jeder, was ja auch gar nicht schlimm ist, dann hat man manchmal so einen anderen Zugang nochmal, und zwar über die emotionale Ebene. Ne?
Ja.
Genau.
Das hat eine andere Qualität als kognitiv, definitiv.
Ja.
Jetzt ist ja für mich die Frage, du hast jetzt beschrieben, deine Diagnose und was die Diagnose bedeutet und auch diese Klarheit, die du bekommen hast. Und du hast am Anfang eingeleitet mit, dass man gerade deswegen halt auch irgendwie was, Fragezeichen, stellt. Ne?
Ja, also genau, Mann weiß ich vielleicht nicht, also bei mir ist es auf jeden Fall gerade deswegen. Und Mann sage ich auf jeden Fall trotz oder auch mit, ne? Also du kannst mit MS oder anderen chronischen Erkrankungen, die jetzt auch nicht, also ich möchte explizit lebensverkürzende Erkrankungen ausschließen jetzt hier in diesem Kontext, weil ich mir das mit der mir zugrunde liegenden Lebenserfahrung mir nicht anmaßen möchte, das mit zu inkludieren. Aber jetzt, wenn wir uns auf die Multiple Sklerose beschränken, du kannst ein unfassbar erfülltes und glückliches Leben mit MS haben. Und bei mir ist es so gewesen, dass es deshalb letztendlich zustande kam. Und es kam natürlich nicht es ist nicht einfach so aus dem Himmel passiert, sondern letztendlich, ich habe die Verantwortung für mein Leben übernommen. Und das war und ist ein Prozess. Also der Prozess wird natürlich nie abgeschlossen sein, solange ich lebe, dass ich dafür verantwortlich bin, wie ich mein Leben führen möchte, also darüber nachzudenken, wie möchte ich es führen und dann auch in die Umsetzung zu kommen. Und das heißt nicht, dass das einfach ist, auf gar keinen Fall, natürlich nicht. Und gleichzeitig lohnt es sich so sehr, da Energie reinzustecken. Und was ich natürlich im ersten Schritt nach der Diagnosestellung erstmal lernen oder ja doch lernen musste, zu akzeptieren, dass ich die Erkrankung habe und behalte, Stand der Forschung heute. Also das einfach anzunehmen, ja, das diesen Zustand anzunehmen, nicht dagegen anzukämpfen und nicht diese Frage zu stellen, warum ich? Also das ist ja eine der, ne, also die, sie drängt sich einem oft auf, wenn schlimme Dinge passieren. Du wirst aber niemals eine Antwort bekommen. Und also das Akzeptanz und dann aus dieser, damit durch diese Akzeptanz auch aus der Opferrolle rauszukommen und dann dich selber befähigen, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Und das hätte ich auch natürlich selbstverständlich vor der Diagnose schon machen können und im Nachhinein betrachtet auch sollen, aber ich habe es nicht getan. Weil ich nie darüber nachgedacht habe, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse und was brauche ich, Julia, um zufrieden zu sein, ja, um sagen zu können, ey, mein Leben ist schön, so wie es ist und ich bin mega dankbar dafür. Und diese ganze Krankheitsbewältigung oder Diagnosebewältigung, ne, das hat so ganz viel bei mir ins Laufen gebracht. Und ich habe das natürlich jetzt über die Jahre auch nicht alleine gemacht, ne? Ich hatte da sowohl private Unterstützung als auch fachliche Unterstützung mir dann auch geholt. Und auch das war aber ja eine Entscheidung von mir. Ne? Ich hätte auch sagen können, nö, mache ich nicht. Ja. Ich versuche jetzt mein Leben so weiterzuleben wie bisher. Ich ignoriere das jetzt, solange ich kann. So bis zum nächsten Schub vielleicht, falls einer kommt. Mhm. Aber das meine ich so auch mit Verantwortung übernehmen einfach. Ne?
Also das ist der qualitative Unterschied, glaube ich, den ich jetzt gehört habe. Also das eine war so das Leben über sich ergehen lassen und auf sich zukommen lassen und laufen lassen, wie es ist. Könnte man sagen, ist auch eine Form von Akzeptanz, aber vielleicht eher Resignation. aber eher wahrscheinlich aus dem Unbewusstsein. Und durch die Diagnose ist für dich quasi das Fenster aufgegangen, dass du, okay, jetzt weiß ich, was ist und was will ich jetzt damit anfangen? Und das hat bei dir halt quasi das Reflektieren über dich und dein Leben ausgelöst, angestoßen.
Ja, genau. Weil natürlich sofort Ängste kamen, ne? Also ist doch ganz klar, also da, wo ich vorher Träume oder auch Ziele gehabt habe, da kamen dann auf einmal super viele Ängste und Unsicherheiten und geht denn das und das jetzt noch? Mhm. Das kam ja auch zu einem Zeitpunkt, wo ich halt beruflich, ja, also ich sag mal so salopp gesagt, durchgestartet bin. Also ich war gerade genau da, wo ich hin wollte und ich hatte so viel vor und hatte ja eben dann auch, ne, also ich habe ja gerade gesagt, ich habe die Diagnose 3 Tage vor einem Jobwechsel bekommen oder vor dem Start in einem neuen Job. Ja. Und ich hatte halt total den Plan für die nächsten 1,5 Jahre. Ja, gut, und dann kommt halt das Leben dazwischen. Ja. Und mir ist das letzte tatsächlich, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, also auch jetzt gerade so im Zuge des ist jetzt sich mal wieder, dass dieser Plan, den ich damals hatte, nämlich eine Teilanstellung, eine Teilfestanstellung zu haben, aber einen Beruf, der mir echt Spaß macht, so ja, Klammer auf, was ist das, Klammer zu, plus, dass ich mich endlich traue, mich selbstständig zu machen mit dieser Coaching-Ausbildung, die ich ja 2014 schon abgeschlossen hatte. Und dann habe ich halt immer nur so unentgeltlich und ehrenamtlich als psychologische Beraterin gearbeitet. Aber ich habe nie gedacht, so, oh, okay, ich mache mich jetzt selbstständig damit. Habe ich nicht. Und so, und diese ganze Bewältigung, dieses Nachdenken und Reflektieren und auch dieses, ja, was soll denn im Endeffekt Schlimmes passieren, wenn ich es ausprobiere und es klappt nicht so, ne? So, also ich habe mich einfach auch tatsächlich aufgrund der MS und dieser Erkenntnis, was alles im Leben passieren kann, was wir nicht auf dem Schirm haben, habe ich mich halt auch einfach getraut, mich beruflich, zumindest Stand heute, ja, zum Zustand zu bringen, wo ich echt sage, boah, ich möchte wirklich, dass das so bleibt. Ich bin total zufrieden. Zum ersten Mal in meinem Leben, seitdem ich das umgesetzt habe, stehe ich morgens auf und ich freue mich halt einfach mega, ne? Also das ist so. Und das hätte ich, oder ich habe es bis zur Diagnose halt einfach nicht gemacht. Und ja, das ist so die berufliche Seite. Auf der privaten kann ich vielleicht auch nochmal sehen.
Lass mich das mal zusammenfassen, genau. Also ich habe verstanden, dass schon ja der Wunsch bei dir da war, eine halbe Stelle, die dir richtig Spaß macht, und in die Selbstständigkeit zu gehen.
Genau.
Und den Schritt bist du vorher noch nicht gegangen. Da waren wahrscheinlich sehr vom Kopf her Befürchtungen, Ängste, die dich den Weg nicht gehen lassen haben. Und dann kam die Diagnose und dann hast du gesagt, okay, habe ich mir jetzt auch nicht ausgesucht, wollte ich auch nicht haben. Dann hast du von der Akzeptanz gesprochen, die ja einherkommt mit, ich bin ohnmächtig, kann eh nichts dran ändern, also kann ich es nur annehmen, um da rauszukommen, nach dem Motto. Und mit dieser Akzeptanz, also dass es Dinge gibt, in denen wir nicht drinstecken, die nicht in unserem Einflussbereich sind oder auch von der Wissenschaft noch nicht verstanden sind, dass man da was machen kann, haben sich dann deine, du sprichst ja auch von psychologischer Begleitung und so weiter, die du machst, also deine mentalen Barrieren, also die kognitiven Barrieren quasi aufgelöst, dass du sagst, okay, was kann mir denn dann Schlimmes passieren, wenn ich jetzt das mal ausprobiere, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil schlimmer als das kann es ja eigentlich nicht sein. Vielleicht.
Ja, also abgekürzt, zusammengefasst, genau, also das war natürlich so ein Prozess über mehrere Jahre und ich muss sagen, da war auch noch eine berufliche Station dazwischen, die mir, glaube ich, nochmal so den letzten Antrieb dafür gegeben hat, weil, wie gesagt, Prozess, ne, Höhen und Tiefen und genau wie du es zusammengefasst hast, warum habe ich das nicht von Anfang an nach der Ausbildung gemacht? Weil ich mich nicht getraut hatte, beziehungsweise weil ich so ein krasser Sicherheitstyp war. Ich bin heute noch sehr sicherheitsmögend, aber mir ist bewusst, dass es diese Allround-Sicherheit, das ist eine Illusion. Ja. In dieser Form, wie ich sie mir gewünscht habe oder wie ich immer dachte, dass ich gesichert sei. So. Und das hilft dann auch mal, mutiger zu sein. Und diese Arbeitsstelle, die dazwischen war, das war so eine vermeintlich ganz sichere Kiste. Öffentlicher Dienst, ne, super Stufe. So, dann kannst du ja auch, das ist ja total schwierig, wenn du dann Multiple Sklerose hast, dass dich dann da einer rausschmeißt. Ja, und was ist da aber passiert? Vermeintliche Sicherheit, ich sag's dir. Also, was ich bei dieser Arbeitsstelle gelernt habe, ist, dass es immer noch und wahrscheinlich gar nicht so selten in der Arbeitswelt in Deutschland passiert, dass du halt aufgrund unterschiedlicher Faktoren und vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass man eine Frau ist, halt echt hartes Mobbing aus höheren Hierarchieebenen erfährt. Und natürlich, ja, rechtlich gesehen kannst du im öffentlichen Dienst schwieriger Menschen entlassen, aber du kannst sie ja trotzdem genauso psychisch kaputt machen, sodass sie gehen. Mhm. So, und weißt du, also das ist so, das meine ich so mit dieser vermeintlichen Sicherheit.
Ja,
weißt du, nach der Diagnose dachte ich, boah, das ist doch der perfekte Job für jemanden mit einer chronischen Erkrankung.
Ja. Finanzielle Sicherheit, ne? Und dann gibt's noch psychologische Sicherheit.
Ganz genau. Und wenn du dann eben da drauf guckst, und das habe ich ja durch die MS gelernt, dass ich drauf gucke, dass es mir gut geht. Und was ja wissenschaftlich nachgewiesen ist, ist, dass ja negativer Stress einfach wirklich maßgeblichen negativen Einfluss auf den Verlauf der MS hat. Das heißt, das ist natürlich auch was so, ich habe ja ganz viel an meinem Lebensstil auch geändert. Und das ist eben auch eine Komponente, dass ich zumindest das, was in meinen Händen liegt, was ich vermeiden kann oder ändern kann an negativem Stress, dass ich das dann auch tue. Und deswegen, also aufgrund der MS, habe ich eben auch bei dieser Arbeitsstelle dann irgendwann wirklich echt einen Cut gezogen und gesagt, es geht so nicht.
Das heißt im Grunde, du hast durch das Bewusstsein der Diagnose MS für dich gelernt, über die Zeit wahrzunehmen, was du brauchst, was dir wichtig ist und was es dann auch für Entscheidungen braucht, um da gut für dich zu sorgen. Weil du gemerkt hast, dass es dir dann damit auch mit der Erkrankung besser geht.
Genau, ja. Und tatsächlich ist es auch wirklich so, ne? Also ich sehe manchmal meine MS echt so ein bisschen metaphorisch gesehen wie so eine Begleiterin. Die ist halt immer da, ist ja klar, ist ja ein Teil von mir. Und sie drängt sich aber nur dann in den Vordergrund, wenn halt auch irgendwas nicht stimmt. Und das meine ich jetzt gar nicht in einem esoterischen Sinn, sondern ich meine es tatsächlich auch vor allem auf diesen Stressfaktor bezogen. Wenn bei mir was in diesem Distress passiert, über einen längeren Zeitpunkt, dann meldet die MS sich. Dann nehme ich das wahr und gucke halt, okay, was könnte das denn sein? Also ich meine, das erschließt sich mir nicht immer sofort, aber ja, ich setze mich halt einfach hin und versuche das rauszufinden und es dann halt auch zu ändern, wenn es geht. Und ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, beruflich, habe ich da geguckt, was für mich passt. Und wie gesagt, ich bin einfach mega froh, dass es so ist, wie es jetzt ist. Und ich hoffe, dass auch einfach so diese Erfüllung immer bleibt. Also auch wenn es da dann irgendwelche Veränderungen geben wird. Ich bin jetzt 40. So, ich gehe davon aus, dass sich irgendwann irgendwas zumindest ja nochmal anpasst. Und wenn es nur Zeiten, Arbeitszeiten sind oder prozentuale Verschiebungen oder was auch immer, man entwickelt sich ja immer weiter. Aber ich hoffe, dass einfach diese Erfüllung und diese Freude so bleibt an den Tätigkeiten, die ich habe. Und im privaten Bereich ist es mir spannenderweise leichter gefallen, ich sag mal, für mich zu sorgen vor dem Hintergrund der MS. Das habe ich zuerst in Angriff genommen, bevor ich mich um meine berufliche Situation gekümmert habe, weil ich mich da wirklich aufgrund der MS und also ich habe das, glaube ich, für mich auch als nicht Entschuldigung, das nicht, sondern als Argument genommen, warum ich mich jetzt von bestimmten toxischen Beziehungen lösen muss und das auch darf. Also das hat mir so die Erlaubnis gegeben, das endlich zu tun. Und das habe ich dann auch gemacht. Also und ich gucke bis heute auch drauf, ja, wer ist so in meinem engen Umfeld und
was tut
das heißt, gut? genau. Und das heißt natürlich nicht, dass wenn man einen Streit hat oder so, ne, also das gehört zu Freundschaften und zur Familie dazu. Das heißt nicht, dass wenn man einen Streit hat, dass ich da sofort sage, oh, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Nein, aber ich gucke genauer hin. Wie sind die Menschen, die ich nah an mich ranlasse, charakterlich so geschaffen? Beziehungsweise wie gehen sie auch miteinander und mit mir um? Und möchte ich das so?
So nach dem Motto, wie gehen sie mit einem Nein um? Wie gehen sie mit unterschiedlichen Interessen um? Können sie unterschiedliche Bedürfnisse wahrnehmen? Und solche Sachen, ne?
Genau. Einfach so dieses Wertschätzende miteinander ist mir halt auch super wichtig.
Ja. Ja. Mein Impuls ist jetzt zu fragen, und was macht diese ganze Erkenntnis und diese Reise mit dir heute?
Also, sie gibt mir auf jeden Fall vielleicht sogar die Sicherheit, die ich mir immer gewünscht habe. Also, nämlich eine Sicherheit in Form von Zuversicht. Ich für mich weiß, dass es in irgendeiner Form immer weitergeht. Und ich habe auch für mich die Erkenntnis gewonnen, dass das Leben, was uns zur Verfügung steht oder was mir jetzt in dem Fall zur Verfügung steht, dass ich das auch echt bestmöglich im Sinne von sinnvoll auch, also was empfinde ich als sinnvoll, nutzen möchte. Und wenn du zum Beispiel, ich habe letztens auch wieder ganz spannend mal meine statistischen Tage gezählt. Also, klingt jetzt vielleicht ein bisschen, soll nicht so heftig klingen wie, also ist nicht schlimm, sondern also statistisch gesehen in Deutschland wirst du ja als Frau im Moment knapp 84 Jahre alt. So, und wenn du das mal auf Tage runterrechnest und dann guckst, wie viele Tage bleiben mir da noch, dann sind das so knapp 16.000. Und das klingt ja vielleicht total viel, aber ich finde, das kann man so von unterschiedlichen, also es ist ja auch total viel, aber ich denke mir halt so, okay, wenn ich das so auf Tage runterbreche, dann wird mir persönlich bewusster, dass ich halt auch die einzelnen Tage halt auch versuche irgendwie zu nutzen im Sinne von, dass sie schön sind. Also ich rede nicht von Hedonismus, ne? Also ganz und gar nicht. Aber so, also einfach auch so wahrzunehmen, weißt du? Oder so, kannst du am Ende des Tages sagen, so, dass der Tag war okay. So, es ist, ich kann jetzt gut einschlafen, ich fühle mich gut. Was für mich persönlich auch super zu einem Lebenssinn gehört, ist, dass ich halt einfach auch die Menschen, denen ich begegne, dass ich da halt auch was Positives bewirke. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich letztendlich meine Selbstständigkeit so ausgerichtet habe, wie ich sie ausgerichtet habe. Und ja, also gar nicht mal unbedingt, dass dieses unbedingt immer anderen helfen wollen, aber Menschen positiv berühren. Und so für die auch nachhaltig irgendwie was mitgeben vielleicht. So, das ist für mich total sinnvoll und ist doch schön, wenn du das am Ende des Tages oder am Ende der Woche irgendwie auch in den kleinen Dingen, ich rede echt von den kleinen Dingen, die sind nämlich am Ende des Tages gar nicht mehr so klein. Wenn du das dann sagen kannst.
Vor allem, wenn sie sich summieren.
Ja, genau, ja.
Ich habe gerade gedacht, dass es dir wichtig ist, die sinnvollen Dinge zu tun und was Sinnvolles für Menschen zu bewirken. Was bewirkt das denn in dir oder was bedeutet das für dich, wenn du etwas Sinnvolles, ich formuliere es jetzt mal so, Menschen sinnvoll inspirierst?
Ja, für mich hat das halt, oder mir gibt das so auch eine Form, also ich meine Lebenssinn, ne, was ist das? Das ist ja letztendlich so ein bisschen auch die Bedeutung. Ja, also warum bin ich denn hier? Beziehungsweise darauf kriege ich auch keine Antwort. Aber wenn ich doch schon hier bin, dann kann ich doch auch irgendwie in dem Zeitraum, in dem ich jetzt hier bin, auch gucken, dass ich was Gutes bewirke. So. Und natürlich im Kleinen, weil ich bin ein Mensch. Ne? Was kann ein Mensch schon riesengroßes bewirken? Das ist immer miteinander.
Ja. Du hast dir ja gerade selber die Antwort darauf gegeben, warum bin ich denn hier? Also ich meine, die Antwort ist richtig aus meiner Sicht, dass du keine Antwort drauf kriegst, weil du kannst sie dir ja nur selber geben.
Ja, hast total recht. Ja.
Weil wir können uns ja, wenn wir uns das bewusst machen, entscheiden, wie möchte ich mein Leben leben, das mir geschenkt ist und ich weiß nicht, wie lange es mir geschenkt ist. Und dann kann ich ja, ist ja diese Verantwortungsübernahme, wofür setze ich es ein, was mache ich mit der Zeit?
Ja, total, genau. Und ich glaube so, also so diese Perspektive würde ich auch einfach total gern Menschen mitgeben und wirklich auch die Perspektive des, auch wenn Dinge nicht mehr gehen, ja. Also ich meine, wie gesagt, ich habe ja aufgezählt, also die Symptomatik ist so vielfältig bei MS.
Ja.
Und natürlich gehen bestimmte Dinge dann teilweise nicht mehr. Ich meine, bei mir ist das auch so, ja. Also eines meiner Dauersymptome ist chronischer Schwindel. Ich werde keine Radrennsportlerin mehr werden können. Wenn das jetzt mein Traum gewesen wäre vor der Diagnose und ich da vielleicht auch sogar schon nah dran gewesen wäre oder was. Und dann hätte akzeptieren, auch hier wieder Akzeptanz müssen, dass dieser Traum so jetzt, Stand heute, nicht mehr weitergehen wird. Dann heißt das nicht, dass ich meinen Kopf in den Sand stecke und in dieser natürlich Enttäuschung sozusagen stecken bleibe. Das heißt, dass ich nach einer gewissen Form des, ich sag mal, Abschiednehmens von diesem Traum, was ja auch dazugehört, das ist total klar, ne? Also diese Traurigkeit und das Abschiednehmen, das gehört ja dazu. Oder auch eine Phase der Lösungslosigkeit, das gehört auch zum Leben dazu. Dann aber zu gucken, okay, so, ich habe das jetzt angenommen, das ist jetzt so, ich verstehe das. Und ich gucke jetzt, was sind denn weitere Träume? Und was sind denn Dinge, die weiterhin gehen? Oder die ich zusätzlich jetzt angehen möchte, an die ich vorher gar nicht gedacht habe und die ich jetzt aber angehen kann. Ja, und das ist so eine Vielfalt und so eine Fülle. Und das im ersten Moment, wenn man schlechte Nachrichten bekommt oder es einem auch körperlich oder psychisch schlecht geht, kann man das natürlich nicht sehen oder wahrnehmen. Ne? Das ist total okay. Hm. Selbstverständlich. Und wer wäre ich? Also ich habe mir das überhaupt nicht anzumaßen, darüber zu urteilen, ja, ne, wie das jeder Einzelne macht. Ich habe für mich nur entschieden, ich werde den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern ich konzentriere mich drauf, was geht und ja, welche neuen Träume du dir schaffen kannst und welche Ziele du dir auch schaffen kannst.
Quasi, was mache ich dann halt stattdessen, nicht? Und vielleicht ist ja dann das manchmal das Geschenk, wie du es gesagt hast, mit so einer Diagnose, dass dadurch Fenster aufgehen, in die ich vorher gar nicht gedacht habe und mich auch erfüllen oder sogar noch viel mehr erfüllen oder mir noch eine tiefgehendere Bedeutung geben.
Ja, und ich meine auch so dieses viel mehr erfüllen, das weiß ja am Ende des Tages
genau,
keiner, ne?
Das weiß
Weil
du nicht.
Diese, auch so dieses, oh, hätte ich die Diagnose nicht bekommen, dann. Völlig irrelevant, meiner Meinung nach. Denn wir haben die Diagnose. So, Punkt. Ne? Also dieser Zeitstrahl, sag ich mal, diese Linie im Universum, wo du die Erkrankung nicht gehabt hast, die ist halt jetzt vorbei. So, und das ist so. Und deswegen mach doch das Beste draus für dich und dein Leben und dann auch damit ja für das Leben anderer wahrscheinlich, das dir gegeben ist und das du immer noch hast. Ne?
Es ist ja so, es gibt ja nicht so dieses idealtypische Leben, denke ich. Es ist ja nur das, was uns vielleicht erzählt wird in einem Narrativ. Und das Leben findet ja eigentlich nur im Hier und Jetzt statt.
Ja, genau. Absolut. Immer in diesem einen Augenblick, ne?
Und das ist für dich das Geschenk, was du quasi durch die Diagnose bekommen hast, dass du dieses Bewusstsein für dich so entwickelt hast und das halt noch mehr kultivieren konntest für dich und zielgerichtet dann auch für dich im Leben umsetzt?
Ja, plus, dass ich mir wirklich ernsthaft und über einen langen Zeitraum Gedanken gemacht habe, was möchte ich denn eigentlich mit meinem Leben anfangen? Also welchen Sinn möchte ich meinem Leben geben? Was, welche Tätigkeiten oder auch welche charakterlichen Eigenschaften oder was, also was da alles dazugehört, ist das, wo ich sage, boah, das ist mein Lebenssinn so. Also das sehe ich zumindest aktuell so. Das
und hast du den Sinn schon klar?
Ja, also so ein bisschen haben wir es ja angerissen. Also wie auch da, ne? Ich denke, da kommt auch immer wieder so eine Nuance dazu oder verändert sich auch. Weil, wie du ja so schön gesagt hast, so das Leben ja auch wirklich immer jetzt ist, ne? Also die und Vergangenheit und die Zukunft ist ja nicht real. Ja. Genau, und also es ist auf jeden Fall bewusst mein Leben zu leben und wirklich im besten Falle Menschen und auch, also Lebewesen, ich inkludiere jetzt auch alle Tiere, die mir so begegnen, irgendwie positiv zu berühren. Ja. Mhm. Oder, ne, also einfach präsent zu sein.
Ja.
So, das würde ich so jetzt sagen. Mhm. Das klingt nach nichts Großem und ist es vielleicht auch in den einzelnen Dingen nicht, aber für mich macht das total viel Sinn einfach.
Ich kann das schon gut nachvollziehen. Mhm. Ja, ich mache ja beim Pettichen letztlich dasselbe.
Ja. Yeah. Ja, total.
Aber das wäre jetzt meine Frage, jetzt bin ich neugierig. Ne? Wo liegt jetzt gerade der Sinn in dieser Zeit, die wir hier verbringen?
Der Sinn in der Zeit, die wir miteinander sprechen, boah, das sind mehrere, glaube ich sogar. Also auf jeden Fall finde ich es halt einfach total schön, mich mit dir auszutauschen. Also dich darüber ja auch so ein kleines Stückchen kennenzulernen, finde ich total toll und super wertvoll. Und ich hoffe natürlich, dass wenn deine ZuhörerInnen die Folge hören, vielleicht so der ein oder andere sich da auch so ein bisschen wiederfindet oder viel zum Gedankenanstoß einfach bekommen hat. Mhm. Weil ich meine, letztendlich ist das unser Gespräch ja nichts anderes als eine Einladung, ne? Also vielleicht mal so andere Perspektiven auch einzunehmen. Und ja, vielleicht denkt der ein oder andere auch mal ein bisschen drüber nach oder vielleicht auch zum ersten Mal. So, stimmt, habe ich mir da eigentlich schon Gedanken gemacht, was könnte ich mir denn so vorstellen, was irgendwie meinem Leben Sinn gibt und vielleicht da auch einfach erfüllter zu sein. Und so von diesem Kleinen aufs Große zu kommen, ne? Ich bin ein totaler Freund von diesem Bild des, ich werfe einen Kieselstein in einen Teich, der still ist, so, und der schlägt immer breitere Kreise, so.
Ja.
Und das ist das, was ich meine, so, der Einzelne macht was ganz Kleines, aber weißt du, wenn ich jemand anderes positiv beeinflusse, vielleicht, ne, wer weiß, wen er an dem Tag trifft und wiederum positiv beeinflusst, und ich finde das auch gerade, also, ich finde das grundsätzlich total wichtig, und ich habe das Gefühl, dass wir das gerade so jetzt und so auch vor dem Hintergrund der letzten Jahre, Weltgeschehen insgesamt, dass wir das echt alle gut gebrauchen können und irgendwie da auch mehr gemeinsam werden muss. Also so dieses Miteinander wieder mehr wachsen sollte oder dass uns das allen sehr helfen könnte.
Ich habe jetzt ein paar Resonanzen, magst du hören?
Ja, sehr gerne.
Was mich gerade berührt hat, als du angefangen hast, von den Sinnen zu erzählen, war diese Einladung in dieses positive Mindset-Denken. So nach dem Motto, es scheint jetzt vielleicht irgendwie schlecht, negativ und schlimm. Aber versuch mal, die Perspektive zu drehen und zu wechseln und guck mal, was eigentlich stattdessen entstanden ist, was für Möglichkeiten es sind. Mhm. Also die Einladung in diesen Perspektivwechsel und dann darauf hinzugehen. Und dann durch das in Präsenz gehen, sich gegenseitig zuhören, sich selber zuhören, was in einem lebendig ist, dann wieder mehr ins Miteinander zu kommen. Mhm. Das ist, was dich bewegt.
Ja. Mhm. Ja, trifft es total. Das hast du super schön zusammengefasst, ja.
Ja, du. Ich habe den Impuls, dir zu danken für deine Aufmerksamkeit und erzählen und es hier rund zu machen.
Ja, finde ich eine gute Sache. Also ich finde, es ist ein tolles Abschlusswort, was du da gefunden hast. Und ja, möchte mich natürlich auch bedanken für deine Zeit, für die Möglichkeit, mit dir zu sprechen, dich auszutauschen und auch so deine Gedanken dazu zu hören. Ja, war eine sehr, sehr schöne Zeit.
Danke dir.
Das war Episode 51. Chronisch krank und glücklich leben. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.